RWE ist zurück aus dem Trainingslager. Zum Abschluss gab es ein leider etwas enttäuschendes 0:3 gegen den SV Ried. Wir besprechen dieses Spiel. Außerdem reden wir über den neuen RWE-Kapitän Jakob Golz. Wir sprechen über die bisherigen Neuzugänge und darüber, an welcher Position sich RWE möglicherweise noch verstärken sollte.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Lokalredaktion der WAZ. Und mit mir im Studio sind die beiden RWE-Experten Martin Herms und Christian Hallo. Wozniak.
Hallo.
Martin, offiziell zurück aus dem Urlaub. Es kam jetzt zwar vor, als ob du gar nicht richtig weg gewesen wärst.
Nee, irgendwie
bist du auch hier gewesen. Aber jetzt offiziell, wie ist so deine Betriebstemperatur? Ist sie sehr hoch?
Ja, immer. Genau. Also war, hat nie aufgehört. Ja, du schüttelst das ja auch nicht ab, ne, in der freien Zeit. Rot-Weiß beschäftigt dich eigentlich nonstop. Das hat auch nicht aufgehört, als ich freie Tage hatte.
Ja, sehr gut. So wünschen wir uns das. Ja, RWE jetzt Trainingslager abgeschlossen. Letzte Woche Mittwoch ging es schon mal ums Trainingslager mit dem Kollegen Julian Witzel, der vor Ort war. Jetzt wollen wir noch mal ein kleines Fazit ziehen. Ja, und vor allem über das Testspiel gegen SV Ried sprechen. Martin, ich habe bei dir gelesen, in deinen Texten, die ich natürlich immer lese, dass man das jetzt auch nicht überbewerten sollte, dass RWE da 0:3 verloren hat. Trotzdem deckt das ja vielleicht so die ein oder andere Schwäche auf, an der man arbeiten muss.
Ja, du hast es gut zusammengefasst. Man sollte, ich glaube, Trainingslager generell nicht überbewerten. Ich glaube, jede Mannschaft, egal von Bundesliga bis zur Kreisliga A, ich habe auch Trainingslager gemacht, irgendwie früher im Amateurbereich, und dann bist du zurückgekommen und hast gedacht, du kannst die Welt verändern. Alles toll. So, und dann geht ja eigentlich immer mit einem guten Gefühl da raus. Aber die anderen Mannschaften trainieren eben auch hart, ne, im Sommer. Und ich glaube eher so, dass das Wintertrainingslager in der Türkei schon ein Vorteil ist, weil das können sich nicht alle Drittligisten leisten. Da kann man schon ein bisschen mehr machen im Januar, wenn es hier extrem kalt ist und Eis und Schnee liegt. Aber Sommer, wie gesagt, Trainingslager sollte man nicht überbewerten. Genauso wenig das schlechte Ergebnis oder auch das schwache Spiel. Zum Abschluss beim SV Ried. Ich war selbst leider nicht vor Ort, habe mir aber natürlich vom Reporterkollegen und von Fans oder auch von Leuten von RWE vor Ort berichten lassen, wie das gelaufen ist. Und das war jetzt nicht gerade eine tolle Leistung. Ich habe eher von einem gruseligen Auftritt gehört. Man ist da ganz schön unter die Räder geraten, hätte da auch schon höher zurückliegen können, vor allen Dingen zur ersten Halbzeit. Da lief es überhaupt nicht rund. Muss man sehen. Wie gesagt, also nicht überbewerten, weil es eben Trainingslager ist. Schwere Beine, wenn man dann gegen einen stärkeren Gegner die nötigen Meter nicht macht, dann wird es eben schwierig. Andererseits, das gehört eben auch zur Wahrheit, vor einem Jahr, kann ich mich noch sehr gut erinnern, war ich zum Abschluss des Trainingslagers im Stadion des 1. FC Magdeburg, und dann hatte man einen Zweitligisten mit, ich glaube, 5-1 oder 5-2 aus dem Stadion gefegt, hat da eine richtig, richtig gute Leistung gezeigt. Also sind ja nicht immer die müden Beine, ne? Also man hat auch Freitag Vormittag die Einheit ausfallen lassen. Man sollte auf jeden Fall auch nicht Warnsignale ignorieren, die so ein Spiel sendet, denn das Spiel hat gezeigt, da liegt noch einiges im Argen. Und man hat auf jeden Fall gesehen, dass man noch Arbeit vor sich hat. Das ist ein großer Umbruch. Also da passte einiges nicht. Aber wie gesagt, erstmal zurückkommen jetzt. Einige Jungs haben ja dann auch einen Kurzurlaub noch eingelegt nach dem Trainingslager. Und dann mal schauen, wie es am nächsten Samstag läuft.
Wozzi, was hast du? Überbewerten, nicht überbewerten?
Ganz genau, richtig zusammengefasst. Ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was Martin gesagt hat. Martin hat auch gerade gesagt, ob Bundesliga oder Kreisliga A, es gab schon Teams, die haben 8 von 8 Testspielen gewonnen und sind abgestiegen. Es gab das Umgekehrte, wo du alle Testspiele verloren hast und steigst auf. Also natürlich, Stichwort Warnsignal. Trotzdem muss man da ein bisschen natürlich hinschauen, aber dafür ist der Trainer da, der ganze Staff, der wird das schon sehen, was da falsch gelaufen ist. Ich habe mir auch von diversen Leuten, die vor Ort waren, Scouts, Sportdirektoren, anderer Drittligisten, Zweitligisten, mitteilen lassen, ja, dass das schon eine erschreckende Leistung war. Einer schrieb mir, was ist mit deinen Essnern los? Da habe ich gesagt, das sind ja nicht meine Essner, aber verbindet man dann mit WAZ Reviersport natürlich, wenn dir jemand aus Süddeutschland schreibt und er sagt, er hätte schon wirklich 05, 06 ausgehen können. Auch wenn der SV Ried jetzt kurz vor dem Saisonstart ist, in Österreich fängt das ja, glaube ich, früher an. Alles gut, trotzdem aufpassen. Aber Martin sagt es auch richtig. Nochmal, ich kann mich dem nur anschließen. 10 Zugänge sind das insgesamt. Ne? Klar muss man dann da Burberry, Potocznik, Hofmann ausklammern, weil das sind ja eigentlich schon, die sind seit einem Jahr dabei. Nichtsdestotrotz ist ein Umbruch und dauert ein bisschen. Dann haben wir den Saisonstart am 16. August, also heute haben wir
eine Woche früher.
Ja. Dauert also.
Also sind noch 3 Wochen, genau. Also man darf auf jeden Fall den Faktor Eingespieltheit nicht außer Acht lassen. RWE war im letzten Sommer komplett eingespielt. Man hatte ja bis auf Julian Eitschberger alle Leistungsträger halten können, ist mit sehr, sehr viel Rückenwind auch in die Vorbereitung gegangen. Und dann hat man dann eben nicht eingespielte Mannschaften wie Magdeburg oder auch 2 Wochen später den ersten FC Augsburg schlagen können. Da hat man richtig gemerkt, okay, das läuft rund, die Maschine läuft, da stimmen die Abläufe und da wird noch einiges zu tun sein. 10 Neuzugänge, da kommt vielleicht noch ein, zwei, sprechen wir gleich noch drüber. Da ist noch einiges zu tun. Da sind sehr, sehr viele Führungsspieler gegangen. Man braucht eine komplett neue Führungsstruktur innerhalb dieser Mannschaft. Also da ist noch einiges zu tun. Die 3 Wochen sollte man besser sinnvoll nutzen.
Genau, erste Elf, Ergänzung bin ich gerade durchgegangen. Du wirst ja ungefähr in der Startelf erstmal 5 bis 6 wirklich Neuzugänge haben. Das ist einmal in der Abwehr Geschwil, gehe ich mal von aus. Im Mittelfeld Janne Sitan, Toni Menzel, Dadari, Noah Pesch, vielleicht kommt noch eine Überraschung, da sind wir bei diesen 5, 6. Also ist wirklich eine halbe Mannschaft neu. Das braucht Zeit.
Mhm. Wir wissen jetzt endlich, wer der neue RWE-Kapitän ist, nämlich Jakob Golz. Was sagt ihr zu der Entscheidung? Torwart als Kapitän, vielleicht nicht so ganz üblich, aber findet ihr die Entscheidung richtig?
Also grundsätzlich kann man, glaube ich, diese Entscheidung gar nicht kritisieren, weil es Jakob Golz ist. Also der hat jedes Recht, die Binde zu bekommen. Ja. Der Junge geht in seine 8. Saison bei Rot-Weiß Essen, das finde ich bemerkenswert. Ne? Also Christian redet immer davon, ja, es ist ein Business und es ist ein Geschäft und die Jungs gucken nur auf Kohle. Ja, natürlich wird Jakob Golz nicht mit einer Waschmaschine bezahlt, ne? Aber der hat sich auch einen ganz guten Deal da ausgehandelt vor einem Jahr, als sein Vertrag verlängert wurde. Aber trotzdem hätte dieser Torwart, einer der konstantesten Keeper in der 3. Liga, sicherlich in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, woanders hinzugehen, wo er deutlich mehr Geld verdient. Aber der hat einfach Bock auf Rot-Weiß Essen, der möchte hier bleiben, der möchte mit RWE was erreichen. So, und dann hat er jedes Recht, die Kapitänsbinde zu bekommen, nachdem ja viele gestandene Spieler gegangen sind. Jannik Hofmann war natürlich auch lange ein Kandidat. Uwe Koschner hat ja auch nach dem Bottrop-Spiel ein Plädoyer gehalten für Hofmann, warum er die Binde tragen könnte. Extrovertiert, wird geliebt von den Fans, Leistungsträger. Also sprach auch einiges für Hofmann. Und er war auch bis zuletzt ein Kandidat. Aber man hat das halt so geklärt. Und Hofmann war auch fein mit dieser Entscheidung, wie ich jetzt gehört habe, aus dem Umfeld des Spielers. Für den ist das völlig in Ordnung. Er ist ja auch in den Mannschaftsrat berufen worden, zusammen mit Lukas Brumme und Ben Hünning. Also er übernimmt ja zusätzliche Verantwortung und kann es dann auch auf dem Platz zeigen. Aber grundsätzlich finde ich es in Ordnung, dass Jakob Golz Kapitän ist. Ich hatte vielleicht gedacht, dass so ein bisschen so sein Naturell dagegen sprechen könnte. Er ist eben so nicht der Lautsprecher. Aber das muss er vielleicht auch gar nicht sein. Ne? Es gibt ja Leute, die führen an, indem sie laut sind, indem sie auch mal Leute zusammenscheißen. Michael Schulz hat das häufiger gemacht. Ich war so oft beim Training. Ich weiß noch, wie er da mal Michael Koska zu Sau gemacht hat, weil der nicht richtig trainiert hat. Also das ist so ein anderer Altersschlag, ne? So eine andere Schule. Und ich glaube, Golz macht das so ein bisschen anders. Das muss nicht falsch sein. Ob das letztlich funktioniert, wird man natürlich sehen. Weil Fakt ist, diese Essener Mannschaft im letzten Jahr war charakterlich eine sehr, sehr starke. Das hat man einfach daran gesehen, dass die immer wieder Antworten gefunden hat nach Niederlagen, nach dieser vernichtenden 1-6-Niederlage in Stuttgart. Gewinnen die eine Woche später gegen Verl. Also da stimmte schon so die Chemie innerhalb der Mannschaft. Dafür waren die Führungsspieler verantwortlich. Jetzt muss es Jakob Golz eben mit seinem Stil machen. Aber grundsätzlich finde ich das total in Ordnung.
Mhm. Ja, definitiv. Das ist auch eine Belohnung für die Treue. 8 Jahre Rot-Weiß Essen, wie Martin sagt. Also das kommt in diesem Fußballgeschäft in der heutigen Zeit sehr selten vor. Natürlich hatte er die Möglichkeit, nochmal zu wechseln. Aber ich glaube auch nie so richtig als Nummer 1. Irgendwas fehlt dazu, Bundesliga oder 2. Liga. Vielleicht sind es die paar Zentimeter, weil ein Torwart heute 1,90 plus X groß sein sollte, nicht muss, aber sollte. Aber nichtsdestotrotz, 8 Jahre Rot-Weiß Essen, wenn er gespielt hat, hat immer Leistung gebracht, absoluter Leistungsträger, auch Publikumsliebling, obwohl er ein ruhiger Vertreter ist, sehr besonnen, aber trotzdem immer nett, freundlich, vorbildlich. ohne irgendwelche negativen Dinge, die wir von ihm hören oder so. Also gibt's nicht. Jakob Golz ist so ein Saubermann und er muss auch die Jungs da nicht anschreien im Training, finde ich. Das kann auch ein gestandener Spieler sein, auch ein Lukas Brumme ohne Kapitänsbinde. Er ist jetzt, glaube ich, der Co-Kapitän, kann da jemand zusammenscheißen im Training, wenn er nicht mitzieht. Also deshalb gute Wahl.
Ja, mit Sicherheit auch also, jemand, der den Verein gut nach außen repräsentiert.
Guter Repräsentant, perfekter Repräsentant.
Jeder denkt so.
Kennst du ja auch von manchen Begegnungen, glaube ich, ne? Immer.
Ja, auf jeden immer Fall.
Immer höflich, immer gesprächsbereit.
Sympathisch.
Und er kann auf jeden Fall Legendenstatus erreichen. Also er ist ja schon aufgestiegen, ne, aus der Regionalliga in die dritte Liga. Und wenn es ihm gelingen sollte, nochmal in die zweite Liga aufzusteigen, ich glaube, da wird er auf jeden Fall mindestens mit Frank Kurt gleichziehen. Also es sind so die aus den letzten 30 Jahren die Torhüter, die mir jetzt einfallen würden. Da ist Jakob Golz auf jeden Fall ganz, ganz weit oben.
Und hier, dabei. Martin, kannst du an der Stelle nochmal ergänzen, hast du jetzt auch geschrieben, Brumme, Golz, Kapitän, Co-Kapitän, erstmal durchatmen, bleiben erstmal Rot-Weiße. Beziehungsweise RWE
genau. Kann frei. Ja, es gab natürlich Raum für Spekulation. Das lag eben, da hast du auch oft drüber berichtet, das lag eben an den Vertragsdetails. Also beide hatten Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen, hätten den Verein wenn man sich die Qualität der Spieler anschaut, recht kleine Summe verlassen können. Bei Golz waren es knapp 200.000. Eigentlich nichts für so einen Spieler, für einen gestandenen Torwart aus der dritten Liga. Lukas Brumme für ein bisschen weniger sogar. Natürlich war die Gefahr dann immer da, dass irgendein Verein einen zuschlägt, aber A, waren jetzt auch nicht so die Kracherangebote dabei. Für Golz gab es immer wieder mal Interesse, aber jetzt auch nicht so konkret, wie du schon sagtest.
Nummer 3-4 oder so war ja da auf dem Zettel.
Genau, so. Ne? Also ist jetzt auch die Frage, oder von einem Zweitligisten, gehst du jetzt irgendwo in die zweite Liga und setzt dich da auf die Bank bis zweiter Torwart oder bleibst du bei RWE die große Nummer? Und dazu kam natürlich, dass die beiden eigentlich gar nicht weggehen wollten. Also das habe ich so auch gehört aus dem Umfeld der Spieler. Die fühlen sich hier super, super wohl, sind seit ein paar Jahren hier. Brumme geht jetzt auch in seine vierte Saison. Also die haben überhaupt gar nicht so die Absicht gehabt, jetzt RWE zu verlassen. Und jetzt sind diese Klauseln abgelaufen. Jetzt
15.
hat RWE,
Juli war die Deadline.
Ne, genau, 15. Juli. Ausschließen kann man es ja nie. Natürlich haben wir bei Tom Mustier gesehen, wenn irgendein Verein aus dem Ausland kommt und er legt dann irgendwie, weiß ich nicht, 500.000, 600.000 Euro hin, dann klar, dann überlegt man, aber Stand jetzt werden die in die neue Saison gehen und wenn was kommt, da könnte RWE frei verhandeln. Also werden wir die beiden auf jeden Fall in der kommenden Saison an der Hafenstraße in Führungsrollen sehen.
Sehr schön. Dann gehen wir mal von den Altbekannten zu den Neuzugängen. Martin Dixon Abiyama wird bleiben bzw. zurückkehren, wie man es nimmt. Sah ja erst gar nicht so danach aus, weil es erst hieß, könnte eventuell zu teuer sein für RWE. Mhm. Und jetzt hat RWE aber doch offenbar richtig gut verhandelt oder die Alternativen haben gefehlt.
Also da muss man sagen, da hat RWE wirklich gut gepokert. Ich meine, Christian hat ja auch mal wieder einen Austausch mit Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern oder mit dem Umfeld des 1. FC Kaiserslautern. Und da hieß es erst, ja, wenn ihr den haben wollt für die dritte Liga, rund 250.000. Und dazu noch das hohe Gehalt von Dixon Abiyama, weil da muss man echt wissen, der 1. FC Kaiserslautern zahlt wirklich richtig, richtig gut. Also auch für Zweitliga-Verhältnisse, oberer Bereich.
Oberes Drittel.
Ne? So, und kann man kaum vergleichen. Also Dixon Abiyama mit dem, was er letztes Jahr verdient hat, wäre weit Nummer eins gewesen bei Rot-Weiß Essen. So, sicherlich würde er jetzt noch ein bisschen auf ein bisschen Geld verzichten. Aber Fakt ist, man hat lange gewartet. Man wollte erst nicht, hat Abstand genommen von dem Transfer. Auch der Spieler hat gesagt, ich sehe mich eher in der zweiten Bundesliga. Das hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. So, Fakt ist, er spielt in Lautern keine Rolle mehr. Man möchte ihn loswerden. Ja, und dann ist natürlich der 1. FC Kaiserslautern so ein bisschen runtergegangen mit der Forderung. Und wie wir berichtet haben, hat man sich geeinigt auf den Transfer, inklusive Boni, du hattest darüber berichtet, rund 100.000 Euro. Also das ist schon wirklich ein Schnäppchen für so einen Spieler, der schon nachgewiesen hat, dass er in der dritten Liga den Unterschied machen kann. Dixon Abiyama hat in der Rückrunde, wie ich finde, echt gute Leistung gezeigt. 10 Scorerpunkte, 6 Tore, 4 Assists. Zum Ende hin ist er ausgefallen, hatte einen Muskelfaserriss, war dann auch nicht bei 100% in der Relegation, hatte dann diesen super unglücklichen Auftritt in Fürth. Ich weiß, viele Fans sind da unter sauer. Klar, er verschuldet das zweite Tor.
Bleibt so ein bisschen hängen, das letzte.
Bleibt so ein bisschen hängen. Der letzte Eindruck bleibt ja immer hängen. Ne? Aber man darf nicht vergessen, als RWE diese Siegesserie hat, hat er echt super Leistungen abgeliefert. Und ich finde, das ist echt ein guter Transfer. Noch sind ein paar Dinge zu klären. Aber ich denke mal, dass wir ihn in den nächsten Tagen auf jeden Fall hier an der Hafenstraße sehen werden.
Ja. Nee, das hat RWE wirklich gut gemacht, muss man sagen. Respekt, Hofmann, glaube ich, knapp über 100.000, Abiyama 100.000. Und natürlich, Martin sagt, Lautern wollte 250.000. Das ist ja immer wollen.
Man setzt immer erstmal hoch an.
Man setzt immer hoch an und die erste Summe wird meistens torpediert um mindestens 30-50%. Weil klar, wie Martin gerade sagte, so ein Abiyama hat auch in Lautern, war sicherlich einer der Top-10-Verdiener, weil er zu guten Zeiten gekommen ist, als er noch in Form war. Und da will sich der Verein so ein bisschen das Geld wiederholen. Ne? Und aber jetzt ist man, glaube ich, auf beiden Seiten glücklich, auch wenn es für Lautern dann nur 100.000 sind, aber er hätte da jetzt keine Rolle gespielt. Kaiserslautern will oben angreifen, bei allem Respekt für Dixon Abiyama. Zweite Liga hat er noch nicht so richtig nachgewiesen. Dritte Liga ist ja eine Verstärkung.
Mhm. Jetzt haben wir 10 Neuzugänge.
Inklusive, wenn Abiyama kommt, glaube ich 11, aber da ja, haben genau. wir dann Abiyama, Hofmann, Bubari und Potocznik.
Ja, kann man ja trotzdem mal
aber offiziell
Zugänge,
sind es dann
bezeichnen,
mit
weil
Abiyama
ja keinen
sind
Vertrag
es offiziell 11 Zugänge.
Mhm. Viele sehr junge Spieler, Durchschnittsalter der Mannschaft aktuell 23,9 Jahre. Mhm. Wen brauchen wir jetzt noch?
Genau, du sagst es, habe ich auch noch geschaut, nur Stuttgart und Hoffenheim. Liegt da auf der Hand, das sind die U-Mannschaften, sind jünger. Ist mal ein bisschen zu jung. Normalerweise bin ich dann auch Floskel, alles gut, gibt nicht jung, alt, gibt nur gut und weniger gut. Aber wenn man um den Aufstieg spielen will, dann braucht man so einen Chef. Nochmal, ich habe das im letzten Talk gesagt, Ankerspieler, Boss, Jasula, Vinko Schapina, den es mal gab in Essen. So, vor allem auch im Mittelfeldzentrum, so als Sechser. So einer, der Ankerspieler ist. Das ist schon ein gutes Wort von Uwe Koschinat. Fehlt mir. Ich glaube, da gibt's aktuell so zu viele Spieler, die vielleicht sich in schwierigen Situationen verstecken könnten und nicht vorweggehen. Und ja, wie du sagst, mir fehlt da so ein Sechser. Vielleicht würde ich auch noch etwas, oder das vielleicht streichen wir mal, ein Zehner. Also bislang haben mich die Transfers habe ich so abgenickt und gesagt, ja, ist in Ordnung, aber nicht vom Hocker gehauen. Vom Hocker gehauen hätte mich ein Transfer von Berkan Taz, der zum VfL Bochum gegangen ist, von Cigerci, der in Cottbus geblieben ist, oder von Lars Kehl. So ein Zehner, so ein Chef im Mittelfeld, offensiv, plus ein Sechser gestandener. Da würde ich sagen, krass. Und bislang sage ich, okay, sind gute Transfers, interessante Mannschaft, junge Mannschaft. Mal schauen, wie die sich entwickelt. So bin ich persönlich auf dem Stand, aber bin noch nicht vollends überzeugt, dass das eine Aufstiegsmannschaft ist.
Also ich hätte das gestern auch mal kommentiert. Ich finde, Rot-Weiß hat bisher gute Arbeit geleistet auf dem Transfermarkt und verfügt über ein echt gutes Gerüst. So, aber da fehlt eben natürlich noch ein bisschen was. Und ich bin davon überzeugt, wenn Rot-Weiß Essen keinen Top-10er holt, dann wird das dieses Jahr nichts mit einer erfolgreichen Saison. Und eine erfolgreiche Saison ist eben bis zum Schluss ganz oben mitspielen. Denn man muss ja auch sehen, was hat man verloren? Kaito Mitsuta war ja ein Top-10er, vielleicht nicht Kategorie
Indorf. Martin, ganz kurz, Top-10er. Osnabrück und Cottbus sind aufgestiegen. Kehl, Cigerci.
Genau, Kehl, Cigerci braucht man einfach. So, Mitsuta war ein Top-Mann, vielleicht so eine Kategorie unter Gindorf, Taz, Cigerci, aber so ein Level braucht man. Der hatte über 20 Scorerpunkte. Ich finde, hinten raus war er ein bisschen überspielt, weil es auch keine Alternativen gab. Und die hat man ja jetzt auch nicht. Jetzt hat man Noah Pesch verpflichtet, wie ich finde, echt ein guter Junge, der hat Potenzial. Also der kann das sicherlich erreichen, aber er ist eben auch 21 Jahre alt, hat jetzt noch nicht dauerhaft bewiesen, dass er im Profifußball abliefern kann. Den Nachweis muss er erstmal liefern. Junge Spieler unterliegen ja oftmals Formschwankungen, also muss man erstmal sehen. Halte ich für einen sinnvollen Transfer, aber ich finde, es ist absolute Pflicht, da nochmal jemanden zu holen. Es ist okay, dass man noch ein bisschen wartet, weil du kennst das Transfergeschäft. Manchmal öffnen sich zu einem späteren Zeitpunkt Türen, die jetzt vielleicht noch nicht auf sind. Aber aus meiner Sicht brauchst du einen erfahrenen, torgefährlichen Mann auf dieser Zehnerposition. Ohne wird es nicht funktionieren.
Und ich erinnere mich gerne, aus rot-weißer Sicht, vor 2 Jahren war das, Ahmed Aslan.
Ja.
War ja auch so wie ein Kaugummi-Transfer, ne? Hat sich gezogen, kam auch irgendwann. Und das war dann dieser Heilsbringer im Endeffekt. Weil ob man Ahmed Aslan mag oder nicht, er hat bei Rot-Weiß Essen lange, lange Zeit Top-Leistung gebracht. Und so einen braucht man. Aber das, ich bin mir recht sicher, das wird auch noch kommen. Ja. Transferfenster ist bis zum 1. September 20 Uhr offen. Wir haben noch über einen Monat Zeit und RWE wird da schon die Augen und Ohren offen halten. Die Spieler, die man jetzt nicht bekommen kann, kann man natürlich in 3, 4, 5 Wochen noch bekommen.
Auf dieser Position hat RW ja immer wirklich gute Leute gehabt zuletzt. Ne? Aslan gerade in der Rückrunde herausragend, dann Mitsuta eine gute Saison gespielt. Aber ich finde, es gibt noch ein paar andere Baustellen in diesem Kader. Ich bin mir noch nicht so davon überzeugt, wie das in dieser Zentrale funktionieren wird. Wir dürfen nicht vergessen, als RWE in der dritten Liga 7 Siege in Folge eingefahren hat, dann lief es über Jasula auf der 6 und Müsel davor. Dieses Duo war wirklich herausragend gut, es hat einfach funktioniert. Ne? Jasula hat die Drecksarbeit gemacht, Torben Müsel hat den Spielaufbau gemacht. Fakt ist, man wollte ja selbst eine Änderung haben, man hat es ja verpennt mit Müsel, man dachte, das reicht nicht, deswegen hat man ihm auch erst sehr spät auf Druck dann ein Angebot gemacht zur Relegation hin. Und hat diesen Spieler verloren. Man hat jetzt mit Toni Menzel so ein bisschen so einen anderen Spielertypen. Dynamischer, schneller, so wollte man das ja auch hinbekommen. Aber ich sehe das noch nicht, dass das funktioniert. Auf V6 wären ja dann Ruben Reisig und Gianluca Swajkowski übrig. Ruben Reisig hat man das Gefühl, dass...
Janne Sitan,
weiß man auch nicht so, kam auch auf V8 zum Einsatz. Muss man sehen, wie der spielt. Also ich bin echt gespannt, wie die Mannschaft gegen Gladbach auflaufen wird, weil dann bekommt man so, glaube ich, erste Hinweise, wie das Richtung Saisonstart funktionieren soll. Aber Fakt ist so, diese Achse, Jasula, Müsel, Mizuta, die hat herausragend gut funktioniert. Und ich weiß noch nicht so genau, wie das mit diesem Spielermaterial funktionieren soll. Da sind auch noch viele Fragen offen. Thema Innenverteidigung würde ich auch noch nicht abschließen. Ich finde, Rot-Weiß bräuchte noch einen Top-Innenverteidiger mit Tempo. Klar, man hat Max Schwill geholt, richtig guter Mann, der auch Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Ben Hünning ist ein herausragender Innenverteidiger, der sicherlich eine Führungsrolle einnehmen wird. Aber dahinter,
Rios
Alonso hat oft gewackelt.
Luca Bazzoli vergessen wir oft.
Luca Bazzoli, auch kein Tempo, weiß ich nicht. Also Rot-Weiß hat in der letzten Saison häufig mit Dreierkette gespielt, wenn da mal 3 Innenverteidiger gefragt sind, einer mal länger ausfällt.
Du wünschst dir einen neuen Daniel
Heber. Ich würde noch einen holen, ja.
A la Daniel Heber, der abläuft.
Genau, ich würde noch einen holen. Also ich meine, die Mittel sind da, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Die finanziellen Mittel sind da und man dürfen auch nicht vergessen, wen Rot-Weiß alles abgegeben hat. Ne? Also das ging ja schon in der letzten Saison los mit Martinovic, mit Aslan, Jasula, Schulz, Kraulich, weißt du selbst, alles teure Topverdiener. Alles Topverdiener, die man geholt hat. Und jetzt die Jungs, die man geholt hat, klar, man hat ein bisschen was investiert in Ablösesummen, aber auch jetzt auch nicht so viel. Also Fakt ist, das Geld ist da und ich finde, Rot-Weiß muss noch was tun.
Und Ergänzung, finde ich sehr interessant, was Martin gerade gesagt hat. Im Zentrum, Jasula Müsel, perfektes Duo, kongeniales Duo. Das sehe ich aktuell auch noch nicht, weil Reisig, Janne Sitan und Swajkowski sind sehr, sehr ähnliche Typen. Die sind einfach Staubsauger, ohne was nach in die Offensive zu machen. Und dann hast du nur diesen Toni Menzel, der eher den offensiven Draht hat und er als Achter geplant ist. Aber da gibt's noch viele Fragezeichen. Toni Menzel war auch lange verletzt, ist ein junger Spieler, Leihgeschäft, ob das alles klappt. Ne? Und deshalb, da hat Martin sicherlich nicht Unrecht, wenn man da nochmal nach so einem neuen, guten Torben Müsel sucht. Einen Fußballer, der aus der 6er-8er-Position was entwickeln kann.
Ja, man hat so diese Spielerprofile jetzt definiert. Man möchte, hat man ja 100-mal betont, junger, schneller, dynamischer werden. Ich glaube, so dieser Entschluss ist final gereift nach dem 1-6 in Stuttgart. Das war wirklich der jämmerlichste Auftritt, den ich je von einem Aufstiegskandidaten gesehen habe.
Vorführung durch eine U23-Mannschaft.
Genau, weil eben an diesem Tag, das muss man auch wissen, da fehlten so die Tempospieler, ne, von RWE. Bubari, Safi, Abiyama sind ausgefallen. Dann war da nur Hofmann, der dagegen halten konnte. Und das wirklich, diese Truppe ist aufgetreten wie eine RWE-Traditionsmannschaft. So wurden die überrannt. Und da hat man wirklich gesagt, spätestens da, so, wir müssen was ändern. Wir brauchen einfach mehr Tempo. Das hat man häufiger gesehen in der letzten Saison, dass die Mannschaft schneller werden muss. Ist ja auch in Ordnung, aber ich finde, am Ende macht's die Mischung. So, ne? Und ein Schuss Erfahrung könnte noch helfen. Vielleicht noch abschließen, weil wir über Abiyama gesprochen haben. Biancardi, der war ja auch ein Thema bei RWE. So einen würde ich noch holen, auch wenn man Abiyama verpflichtet, weil Biancardi ist jetzt zweimal in Folge aufgestiegen, das kann er, also bringt dieses Aufstiegsgehen mit Cottbus, mit Bielefeld. Ein Mann mit Erfahrung, der vielleicht nicht die erste Geige spielen muss, aber auf den du dich verlassen kannst, der vielleicht gut für die Kabine ist, das hat man so gehört. Du hast da mit Mitch Kniat gesprochen, mit seinem Ex-Trainer.
Toller Typ,
also, sauberer Typ. So ein Typ, glaube ich, der könnte dann nochmal helfen.
Und du hast jetzt auf dem Flügel, Martin, ich denke laut nach, Dardari, Abiyama zählen wir jetzt mit, Bobus und
Brumme.
Brumme soll offensiv spielen.
Also und bei Brumme und Abiyama, ne, machen wir uns nichts vor, ist eine überragende.
Aber dann hast du Dardari, Ayman Dardari und Marvin Obus. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ohne jegliche Informationen zu besitzen, ob der wirklich für Rot-Weiß Essen noch spielen wird am 1. September. Aber
das sagen wir mal so, ich habe es ja auch mal eingangs gesagt vor ein paar Wochen, er muss sich jetzt zeigen in der Vorbereitung. Der Kollege Julian Witzel, der vor Ort war jetzt nicht so begeistert von seinen Leistungen, auch im Testspiel gegen Ried, wobei da war wohl nicht der Einzige, der da schwach gespielt hat. Aber ja, es muss was kommen von Marvin Obus. Ne? Er wird möglicherweise seine Chancen bekommen, aber Schwierig, hast du recht.
Und deshalb sind wir da beim Thema Bianca D, sagst du, die vier. Obus
inklusive. Ja, bei Obus fehlt mir einfach das Tempo und die und das Durchsetzungsvermögen. Ist, ja. Muss
und,
man sehen.
Und wir waren gerade auch beim Thema Topverdiener, dass Rot-Weiß Essen viele von der Gehaltsliste streichen konnte. Marvin Obus ist da noch auf der Gehaltsliste. Ich würde sogar behaupten, jetzt, dass er immer noch der Topverdiener oder jetzt der Topverdiener definitiv ist. Aber das stimmt das eben nicht mit Aufwand und Ertrag.
Ja, überragender Fußballer. Ich würde mir wünschen, dass er irgendwie nochmal den Durchbruch schafft, aber das liegt jetzt ganz an ihm.
Thema Erwartungen an die kommende Saison. Wir wissen, RWE hält sich da gerne bedeckt. Wotzi, du hast eine Trainerumfrage gemacht, in der du von Uwe Koschinat aber nicht so eine richtige
Antwort hast. Ja, ich habe eine Antwort erhalten, ohne so richtig inhaltlich etwas daraus stricken zu können. Also er hält sich zurück, er nennt keine Favoriten und selbst hat RWE die Ziele ausgegeben, Etappenziele, wie man das so oft und gerne schon formuliert hat. Also 20 Trainer haben teilgenommen, jeder hat zumindest geantwortet. Rui Motta vom Waldhof Mannheim wollte sich aber nicht festlegen. Das gleiche gilt für Daniel Brinkmann von Hansa Rostock und eben Uwe Koschinat, der geantwortet hat, aber ohne Favoriten zu nennen, beziehungsweise das eigene Ziel zu benennen, außer Etappenziel. Und insgesamt das Ergebnis war dann 17 Stimmen für Fortuna Düsseldorf, 15 für Rot-Weiß Essen, 14 für Hansa Rostock und dann klafft eine Lücke zum MSV Duisburg, glaube ich, mit 5 oder 6 Stimmen. Mhm. Aber ja, ich finde das so ein bisschen schwach von Rot-Weiß Essen. Nochmal, dafür wird man mich wahrscheinlich wieder kritisieren von manchen. Aber ich bin einfach ein Typ, ich habe das Herz auf der Zunge und sage immer das, was ich denke. Und in diesem Bereich, wir sind hier im Sport, Rot-Weiß Essen ist letztens in der Aufstiegsrelegation knapp gescheitert. Da kann man doch sagen, ja, wir wollen hoch. Ob es klappt, wissen wir nicht. Muss viel zusammenpassen, keine Verletzten. Mannschaften muss sich schnell zusammenfinden. Aber was sollen wir denn erzählen? Natürlich wollen wir hoch. Und das fehlt mir so ein bisschen. Manchmal ist auch ein bisschen Offensive ja besser als diese Zurückhaltung und dieses Understatement und kein Druck und ausüben. Den Druck macht man sich sowieso intern. Also in der Kabine wird sowieso eingeschworen. Jungs, wir wollen es dieses Jahr packen. Das hat ja der Chef des RWE, der Vorstand des RWE Energiekonzerns auch gesagt. Auch Herr Marhofer von IFM, die haben auf der Pressekonferenz, weiß ich noch ganz genau, öfter das Wort zweite Bundesliga betont und gesagt, ausgesprochen, Marc-Nikolai Pfeiffer hat sich schwer getan. Ich glaube, er hat keinmal zweite Bundesliga gesagt. Er hat immer nur vom nächsten Schritt und Etappenziel gesprochen.
Das Vereinswording übernommen.
Das Vereinswording, also ich finde, das ist so ein bisschen Kindergarten, mein Gott.
Ich sehe das nicht so eng, ehrlicherweise. Ich finde, man sollte weniger labern, einfach machen. Also ich habe da jetzt kein Problem mit. Ich weiß ja, wie es intern aussieht, dass sie hoch wollen, perspektivisch. Daran arbeiten alle. Und ich finde es gar nicht so schlecht, da in Etappenzielen zu sprechen und damit damit zu arbeiten. Das hat man ja letzte Saison. Damit ist man gut gefahren. Schritt für Schritt ist man vorangekommen. Und zum Ende der Saison hat man ja auch ganz klar dann gesagt, dass man aufsteigen will, als man eine gewisse Punktzahl erreicht hat. Also ich glaube, das ist eher so ein Ding, das hier diskutiert wird. Die wollen hoch, ob man es jetzt kommuniziert oder nicht. Es ist deren Sache. Man will sich natürlich dann nicht an diesen Zielen irgendwie dann auch messen lassen. Klar, wenn du sagst, du willst aufsteigen und bist dann nach 10 Spieltagen Achter, dann hast du ein Problem. Aber das hat man auch so und so bei Rot-Weiß.
Also, Hansa Rostock und der SVW in Wiesbaden haben das ganz klar gesagt. Genau. Das sind die zwei Mannschaften. Wenn man mit einem Augenzwinkern reininterpretieren könnte, in die Nicht-Aussage von Daniel Brinkmann, der nennt keine Favoriten und Uwe Koschinat nennt auch keine Favoriten, könnte man sagen, warum soll ich Favoriten nennen? Wir sind ja der Favorit, aber das sagt ja keiner.
Ja. Aber ich war ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, von dem Ergebnis. Was heißt überrascht? Das ist, glaube ich, so, dass das Offensichtliche, man nennt ja immer dann so die großen Namen, ne?
Rostock,
Düsseldorf, Rot-Weiß Essen. Ich hätte da noch ein paar andere Namen genannt.
Preußen für mich, da wurde Martin nur dreimal genannt, komischerweise. Aber Fortuna Düsseldorf, glaube ich, da machen sich die Trainer vielleicht gar nicht so richtig den Gedanken über den Kader, sondern es ist Fortuna Düsseldorf.
Ne? Ja, es sind die Namen, genau. Rot-Weiß hat ja auch einen Riesenumbruch, ne? Also kann man jetzt auch nicht sagen, das ist ein ganz klarer Aufstiegsfavorit. Ist klar, wollen die oben mitspielen, wenn sie wahrscheinlich auch, aber da fehlen noch so ein paar Namen. Also MSV Duisburg hat
die. Du hast einen Geheimfavoriten.
Truppe gehalten und ich habe noch einen Geheimfavoriten, das ist Jan Regensburg. Die haben übrigens 4-2 gewonnen gegen Ried in der Vorbereitung mit Sascha Hildmann. Die haben sich clever verstärkt, also die hatten ja auch schon Schwung in der Rückrunde. Ich glaube, dass die ganz oben mitmischen werden, aber okay. Ich meine, es ist dritte Liga, ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt uns die Folge vor der letzten Saison anschauen, wen wir da alles getippt haben, also
Saarbrücken.
Da hat ja auch keiner mitgerechnet, dass dann Cottbus fest aufsteigt, Duisburg oben landet. Also es ist verrückt,
Ja.
Vor zwei Jahren. Soll auch gerne so bleiben und zeichnen diese Liga ja auch
verrückt aus. Verrückt, noch ein Satz dazu. Vor zwei Jahren komme ich immer noch nicht drauf klar, quasi, wenn wir solche Prognosen machen und so. Der SV Sandhausen war in der Saison 24/25 nach 11 Spieltagen Tabellenführer. Wo ist der SV Sandhausen heute? Ja. In der Regionalliga Südwest. Die sind ja abgestiegen in der Saison. Das ist Wahnsinn. Dritte Liga ist verrückt, bleibt verrückt. Wir freuen uns, wenn es wieder losgeht.
So ist es, ja. Am Samstag geht es dann erstmal gegen Borussia Mönchengladbach an der Hafenstraße Testspiel. Auf jeden Fall was, wo man mal schön um 14 Uhr mit seiner ganzen Familie hingehen kann. Ne?
Unbedingt.
So wie wir auch.
Wir sind
auch so eine Art Familie, die da gerne zusammen hingeht. Ich freue mich schon richtig. Ja, was sagt ihr? Was werden wir da für ein Spiel sehen? Gibt es da irgendwen, wo ihr denkt, der könnte sich da mal gut zeigen oder irgendeine Kombi, die ihr immer gerne sehen würdet? Oder?
Ja. Noah Pesch.
Ja.
Liegt auf dem Papier auch.
Ex-Gladbacher.
Ex-Gladbacher, genau, ja. kann Eugen Polanski zeigen, du hast einen Fehler gemacht, eigentlich bin ich Bundesligaspieler. Nein, klar, aber jetzt wirklich so ein neuer Pesch gegen Ex-Verein, Testspiel kann man vielleicht ein bisschen ohne Druck auflaufen und beim guten Wetter, Kulisse, hoffentlich 10.000 plus X, ist ja Gladbach auch nicht weit entfernt, kommen wahrscheinlich auch gerne zur Hafenstraße die Fans. Ja, da kann man sich zeigen. Und Rot-Weiß Essen wird definitiv, da lege ich mich mal fest, eine andere Leistung als in Ried zeigen. Vielleicht kann man auch überraschen und gewinnen. Und auch da sage ich, nicht überbewerten, auch wenn RWE das Testspiel 2-1 gewinnen sollte gegen Bundesligisten, weil es ist nur eine Testspielphase. Gladbach hat jetzt 6-0 im Wuppertal gewonnen. Die Wuppertaler haben das auch recht gut gemacht, sind vielleicht 3 Tore zu viel gefallen. Und ja, aber es ist ein schönes Testspiel, sage ich.
Sollte es nicht überbewerten, aber ich finde, RWE, diese neue Mannschaft, kann auf jeden Fall ein gutes Spiel gebrauchen. Es ist immer wichtig für Selbstvertrauen, dass eben die Trainingsleistungen dann auch bestätigt werden in einem Spiel. Und das kann ja auf jeden Fall helfen, so ein bisschen Rückenwind zu geben für den Saisonstart. Also ich denke schon, dass Rot-Weiß ein anderes Gesicht zeigen wird. Ich bin sehr gespannt, wie die Startelf aussehen wird, weil meistens so ein, zwei Wochen vor dem Start spielt ja dafür die vermeintliche Startelf.
Vor allem auch gegen solchen Gegner.
Und gegen so einen Gegner, da will man sich gut verkaufen. Also da sollte RWE schon eine ordentliche Leistung zeigen. Und ich bin gespannt, wer da aufläuft, wie sie sich präsentieren. Wir gucken uns das an.
Und was Martin sagt, Katrin, auch nochmal zum Abschluss. Wir sagen, Vorbereitung spielt keine Rolle. Ergebnisse sind eigentlich irrelevant, soll man nicht zu ernst nehmen. Aber wichtig, was Martin gesagt hat, du hast jetzt 0-3 gegen Ried verloren. Wenn du jetzt 0-4, 0-3 gegen Gladbach verlierst, dann rattert der Kopf. Das ganze Staff muss das aufarbeiten in der Woche. Guck mal, hier waren wir wieder zu löchrig. Ist natürlich was anderes, wenn du dann in die Woche nach einem guten Ergebnis, 1-1, 2-2, 1-2 Niederlage, wie auch immer, und tollen Spiel gegen Bundesligisten gehst in die Trainingswoche, als wenn du wirklich dich erst am Montag zur Videoanalyse hinsetzen musst und da 2 Stunden sagen, Jungs, was ist los? In Ried scheiße, hier scheiße. Das ist so wichtig für den Kopf. Jetzt ein positives Erlebnis mit in die neue Woche dann zu nehmen.
Das stimmt, ja. Das Spiel wird am Montag Thema sein hier im Talk, genauso wie ganz viele andere Themen. Dann ist die Kira wieder da. Wir bedanken uns bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like gibt auf YouTube, wenn ihr uns abonniert auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Und ich bedanke mich bei euch beiden.
Danke dir.
Martin, ciao aus Essen.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.